Willkommen zum Podcast Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Wir sprechen hier mit Menschen, die im Schinkel leben, hier arbeiten oder die eine besondere Geschichte mit dem Stadtteil verbindet. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tom Hertha, ich arbeite als Quartiersmanager in Osnabrück-Schinkel und heute bin ich wieder im Schinkel unterwegs und zwar sitze ich an oder in der Bremer Brücke. Bei mir zu Gast Michael Welling, Geschäftsführer, einer von zwei. Hallo Michael, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Erklär mir mal, was macht man als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück?
Hallo Tom und hallo an die Hörerinnen und Hörer. Was macht man? Also einerseits kann man, glaube ich, sagen, ich bin Mädchen für alles, so wie das vielleicht jeder Geschäftsführer in seinem Job irgendwie auch sein muss und sein darf. Von daher habe ich ein großes Aufgabenspektrum, was einerseits vielleicht beim Platzwart anfängt und andererseits vielleicht bei Gesprächen, wie jetzt gestern mit Politikern oder der Oberbürgermeisterin aufhört. Von daher ein buntes Programm. Bei uns ist es so, dass neben mir, mit mir, Philipp Kaufmann noch als Geschäftsführer fungiert, der bei uns als Geschäftsführer Sport aktiv ist, der sich um alle Themen, die direkt Sport sind, kümmert. Und ich darf den anderen Kram machen, alles, was administrativ anfällt.
Du hast es schon angesprochen, gestern gab es eine Entscheidung im Osnabrücker Rat. Wir haben heute den 2. Oktober, dazu kommen wir gleich natürlich noch. Warum bist du das beim VfL Osnabrück?
Ich bin, bei solchen Fragen bin ich immer so verleitet, mit einem ganz, ganz berühmten Zitat von Thorsten Legert zu antworten. Thorsten Legert, Profifußballer, der später auch Bekanntheit erlangt hat durch diverse Reality-Trash-Formate. Und der ist irgendwann mal gefragt worden, Thorsten Legert, wie bist du denn hier zum VfL Bochum gekommen? Wie bist du denn hier hingekommen? Und er hat gesagt, immer die Kastropper Straße lagen. Also von daher, wie bin ich zum VfL gekommen? Ich bin irgendwann in diese Branche reingestolpert und irgendwann bin ich gefragt worden von damals tatsächlich einem Headhunter, ob ich mir vorstellen könne, Geschäftsführer bei einem damals Zweitligisten zu werden. Da habe ich damals gesagt, grundsätzlich ja, es kommt aber auf den Zweitligisten an. Und dann hat man mir dann irgendwann später offenbart, dass der VfL Osnabrück ist. Und da habe ich gesagt, bei dem kann ich mir das vorstellen, auch wenn er kein Zweitligist war, der da schon ewig spielte in dem Moment. Aber aufgrund der räumlichen Verbundenheit, weil ich den Verein kenne, weil ich die Bremer Brücke immer schon ziemlich spannend fand, habe ich dann gesagt, ja, über den VfL Osnabrück, darüber kann ich reden, da will ich mich mit beschäftigen. Und dann haben wir uns ausgetauscht damals und dann hat man irgendwann gesagt, willst du wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, und seitdem bin ich hier.
Und wenn wir jetzt da unten auf den Platz gehen würden, wie wären so deine fußballerischen Skills? Also ist das Voraussetzung, wenn man hier in der Geschäftsstelle arbeitet, dass man auch irgendwann mal selber auf dem Platz stand?
Ich könnte jetzt so antworten, jeder, der hier arbeitet, sagt, er kann ganz besonders gut Fußball spielen. Ich könnte auch so antworten und sagen, ich gehe ja nicht auf den Platz, damit ich den Kolleginnen und Kollegen weiterhin vorgaukeln kann, dass ich ein total großartiger Fußballer bin. Nein, die Wahrheit ist, ich glaube, hier im Stadion sind ganz viele Leute, die Fußball lieben und alle glauben, dass sie Ahnung haben. Viele haben auch mal gespielt. Ich auch, ich habe kleine Jungs trainiert damals bei uns zu Hause, ich habe auch gespielt, aber ich war nie gut und bei mir war mit 12 klar, dass es zum Profi nicht reichen wird.
Wie fühlt sich das als Geschäftsführer an, wenn man dann sowohl in der zweiten Liga als auch in der dritten Liga agiert, man kriegt den Aufstieg mit, man kriegt aber auch den Abstieg mit und man hat nicht direkt einen Einfluss unten irgendwie am Spielfeldrand oder auf dem Spielfeld selbst. Wie ist die Stimmung nach dem Montag nach dem Abstieg oder dem Montag nach dem Aufstieg?
Ja, unterscheidet sich ein bisschen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir aufgestiegen sind, mit diesem ja, wahnwitzigen 90+6 Erlebnis, das Last von mir gefallen, Erleichterung ist dabei gewesen. Ich glaube, da habe ich dann erstmal irgendwann geweint, aber eher aufgrund der Anspannung, die dann irgendwann weggefallen ist. Da hat man sich ein bisschen gefreut und dann war es bei mir leider tatsächlich so, irgendwann bin ich nach Hause gegangen, habe mich schlafen gelegt und bin relativ früh morgens wach geworden mit dem Gedanken, was alles zu erledigen ist. Also von daher war ich in dem Moment direkt wieder in dem Modus, was ist alles zu tun. Beim Abstieg war es insofern anders. Der Abstieg hat sich ja ein bisschen länger angedeutet und auch wenn wir immer dran glauben wollen oder wollten, dass wir in der Liga bleiben, konnte man sich einfach deutlich früher damit auseinandersetzen, dass dieser Moment kommt. Und von daher war man in dem Moment schneller in einem Modus der Normalität, Klammer auf. Wobei dieser Modus bei uns deswegen besonders war, weil Der Zeitpunkt des Abstiegs und die Geschehnisse hier um die Bremer Brücke waren zeitlich koexistent und koinzidenzmäßig. Das heißt, es war die gleiche Zeit, deswegen war ich da auch schon wieder in einem Modus, ich muss arbeiten.
Diesen Podcast hören hoffentlich auch Hörerinnen und Hörer, die selber gar nicht so große Fußballfans sind. Deswegen müssen wir jetzt auch einen kleinen Blick zurückwerfen. Ihr habt dieses Jahr großes Jubiläum, 125 Jahre VfL Osnabrück von 1899. Wie ist der Verein vor 125 Jahren entstanden? Gib mir so ein paar Schlaglichter. Also wie kam es dazu, dass dieser Verein entsteht? Und dann danach gucken wir dann auch nochmal aufs Stadion. Aber erstmal hieß der schon immer VfL, dieser Verein.
Nein, das nicht. Auch da, jetzt muss ich mich fast bremsen, weil wir gerade in unserem 125-jährigen Bestehen das Thema auch ganz oft haben. Muss man, glaube ich, ein bisschen das in dem Gesamtkontext sehen. Fußball war ja mal die böse Fußlümmelei. Das war ja die englische Krankheit, so hieß das damals. Ist eben in England entstanden und dann irgendwie nach Deutschland rübergeschwappt. Und dann haben Leute angefangen, auch Fußball zu spielen. Zu der Zeit als Turnen, Turnvater Jahn, wo das ganze Thema Sport nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch eine andere Aufladung hatte. Und dann waren Fußballer da unterwegs. Das war in Osnabrück genauso der Fall. Und es hat sich eigentlich so entwickelt, dass Menschen Lust hatten, Fußball zu spielen. Und so auch bei uns. Und bevor dann der erste offizielle Verein gegründet wurde, gab es ja drei Vorgängerorganisationen, wilde Haufen von sich zusammengefundenen Straßenmannschaften, so kann man es vielleicht sagen, die einfach ein bisschen gekickt haben. Einer hieß Germania, einer hieß Antipodia und die dritte hieß Minerva, also die Göttin der Weisheit und der Bildung. Das war damals schon quasi in unserem Gründungsmythos quasi verankert. Und die haben sich irgendwann zusammengetan und haben gesagt, wir gründen jetzt einen Fußballverein. So wurde dann eben 1899, ich glaube am 17. April 1899 ein erster Verein gegründet und mit einigen Zusammenschlüssen unterschiedlicher Vereine, auch Trennungen, dann war noch mal Rapid da und so weiter, ist dann irgendwann der VfL entstanden und als VfL dann etabliert worden. Und wer sich mit Geschichte auskennt, gerade die ganzen VfL-Sachen, sind meistens dann ja auch leider in der dunklen Zeit in Deutschland, zur Nazi-Zeit, ja auch quasi zwangsweise Zusammenschlüsse gewesen. Das war bei uns tatsächlich auch der Fall, aber wir haben uns dann auf die Wurzeln besonnen und haben glücklicherweise viele, viele engagierte Fans, die dann auch diese Zeit gut aufgearbeitet haben.
Heute steht ein Stadion, was um die 15.000 Leute umfasst. Das war vermutlich nicht immer so groß, wobei ich glaube, auf alten Bildern sieht man, dass noch wesentlich mehr Leute hier drin waren, auch wenn da waren die Auflagen anders. Aber als es entstanden ist, war wahrscheinlich ein Bolzplatz oder irgendwie ein Rasenplatz mit ein paar Hügeln. Wie kam es dazu, dass in so einem eng bebauten Stadtteil, der auch damals schon war, vielleicht noch nicht ganz so wie heute, aber wie kam es dazu, dass hier im Schinkel ein Stadion entsteht?
Oh, da haben wir Experten, die das deutlich besser und kenntnisreicher formulieren könnten als ich. Aber ich versuche es mal. Also klar, Schinkel, Arbeiterstadtteil, gerade eben die Historie. Hier war aber das, was, glaube ich, in Osnabrück auch Grabeland genannt wurde. Hier gab es halt Gärten und hier wurde dann irgendwie Fußball gespielt. Und das wurde dann weiter ausgebaut. Und im Jahr, ich glaube, 1931 wurden dann die Arbeiten begonnen, hier ein etwas größeres Stadion zu machen. Und ich glaube 1933 in der Tat ist das Stadion hier eröffnet worden. Wir haben letztes Jahr 90 Jahre Bremer Brücke gefeiert, 90 Jahre hier auch am Standort. Wenn man sich die Bilder anguckt, da war der Stadtteil noch nicht so eng bebaut, wie es heute der Fall ist. Und dann hat natürlich das Stadion Schritt für Schritt sich auch entwickelt. Letztens auch mit dem einen oder anderen Nachbarn noch gesprochen, die tatsächlich sagen, ja, aber wir haben hier schon gewohnt, als dann der Platz entstand. Gerade oben hinter Omas Ecke, die Nachbarn, die sind schon immer hier gewesen, das darf man nie vergessen. Einige sind später erst gekommen, gerade die Wohnblöcke, die wir hier zur Scharnhorststraße haben, die gab es natürlich noch nicht, die sind später entstanden. Aber gerade oben an Omas Ecke, die sind schon ein bisschen länger da. Und von daher eine besondere Situation, eine sehr besondere enge Nachbarschaft. Aber vielleicht ist das auch der besondere Charme der Bremer Brücke.
Seitdem gibt es also diesen Mythos Bremer Brücke. Und ich muss natürlich auch mein Verhältnis zum Stadionbesuch erklären oder erzählen. Also das prägendste Erlebnis in den 8 Jahren, seitdem ich jetzt in Osnabrück war, war natürlich das 2:1 gegen Borussia Dortmund 2, 90 plus 6. Ich habe es mir nicht tätowieren lassen, wie manche Spieler. Aber dieser Moment, wenn dann in der Nachspielzeit noch 2 Tore geschossen werden und ich habe vorher meinem Kumpel gesagt, mit dem ich in der Westkurve stand, ich bin noch auf einen Geburtstag eingeladen und ich habe meiner Frau versprochen, wenn Osnabrück aufsteigt, dann kann ich nicht mit auf den Rasen, weil das heißt, danach läufst du noch mit in die Stadt so und dann ist es zu spät. Ich bin dann nicht mit auf den Rasen gegangen, aber wir haben natürlich gefeiert und ich bin dann nach auch 2 Bier nach Hause gegangen sozusagen. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Gleichzeitig das erste Fußballspiel, was ich mit meinem Sohn gesehen habe, das war in Hannover. Hinrunde 7:0. Osnabrück hatte seine Auswärtstrikots an. Und mein Sohn fragte danach, Papa, schade, dass die Weißen heute kein Tor geschossen haben. Meine Cousins waren mit ihren Kindern da und die sind 96-Fans. Also es war ein wunderschöner Nachmittag. Aber was macht diesen Mythos Bremerbrücke aus? Also hier strömen alle 2 Wochen 15.000 Leute hin, so viele Leute wie in diesem Stadtteil wohnen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel wie noch in der zweiten Liga. Das variiert ein bisschen, aber es ist immer noch gut voll. Warum ist das so?
Auch da kurzer Seitensatz, wenn das Spiel in Hannover, das 0 zu 7 bei Hannover, das war ja wirklich schrecklich, das erste Spiel für deinen Sohn war, was für eine großartige Fügung für ihn, weil sein Fanleben wird mit diesem Moment immer nur besser. Also das wird er nicht wieder anders erleben, deswegen alleine das ist schon mal ganz gut.
Sein zweites Spiel war VfL gegen Greuther Fürth, 2:0. Die ersten beiden Tore, also die beiden VfL-Tore waren in den ersten 20 Minuten und er hatte noch Pommes und Limo am Schoß und war gar nicht in der Lage zu jubeln. Aber das hat sich dann schon gewendet, das Blatt.
Das ist gut und deswegen hoffe ich, dass er in seinem Fanleben mehr schöne Erlebnisse hat als dann vielleicht traurige, aber das gehört ja auch dazu. Was macht den Mythos aus? Auch da glaube ich, jeder Einzelne hat, und das ist auch gut so, eine eigene Interpretation davon. Zum einen glaube ich, dass die meisten persönliche Erlebnisse mit dem Stadion, mit den Sachen, die hier passieren, mit den Menschen, die sie hier treffen, verbinden. Ich glaube, das ist schon ein Teil des Mythos. Was macht die besondere Atmosphäre aus, außer den Menschen? Ja, ich glaube schon, der Ort, tatsächlich der Ort selbst, nämlich wir sind eben mitten im Stinkel. Wir sind hier anders als an anderen Standorten, wo Stadien auf der grünen Wiese irgendwo sehr ja, auch künstlich entstanden sind. Hier ist es gewachsen. Du hast es eben selber angesprochen. Irgendwann war hier mal nur eine Wiese und die wurde dann zum Fußballspielen genutzt und daraus wurde dann ein richtiges Spielfeld und daraus wurde dann ein umzäuntes oder ein mit Tribünen nur kleinen ersten. Das heißt, das ist gewachsen. Es ist tatsächlich gewachsen über jetzt hier 90 Jahre und mehr ist dieses Stadion, ist dieser Standort gewachsen. Die Leute gehen aus der Innenstadt hier zu Fuß hin oder kommen den Schinkelberg runter und gehen runter. Dann ist es so, dass gerade auch Flutlichtspiele machen den Mythos Bremerbrücke auch. Wenn ich oben auf dem Schinkelberg stehe und das Flutlicht scheint und ich sehe dieses Flutlicht da mitten im Stadtteil, das macht es aus. Ich glaube, dass hier im Stadion auch diese enge Atmosphäre den Mythos ausmacht. Wir sind eben sehr nah am Spielfeld, weil wir ja auch eng bebaut sind. Und diese Nähe der Fans zum Spielfeld ist Teil des Mythoses, weil daraus Dinge entstehen. Und daraus sind in der Vergangenheit viele, viele besondere Momente entstanden, nicht nur unter Flutlicht, auch jenseits davon, wo dann eben eine, ich sage sehr viel eben, also hoffentlich macht keiner ein Spiel. Also sprich, einen Schnaps, wenn ich eben sage, wird jeder betrunken. Also was ich sagen will, ist, diese besondere Verbindung zwischen den Menschen auf den Rängen und den Spielern auf dem Rasen. Die kann hier besonders wachsen, weil es so nah ist, weil man da nah dran ist. Ich glaube, auch das macht den Mythos Bremerbrücke aus. Es ist ein echter Standort. Es ist vielleicht das englischste Stadion Deutschlands, wenn man so will. Und in England ist der Fußball entstanden, von daher auch eine Ursprünglichkeit, eine Nähe. Es ist sicherlich auch einfach dieses Gewachsene, dieses Eklektische eher fast. Das ist nicht abgeleckt, sondern hier ist Fußball so, wie er sein muss. Ein bisschen mit Ecken und Kanten, ein bisschen dreckig, unmittelbar und nicht Champagnerlogen und Lachshäppchen, sondern hier ist es auch so. Auch wenn wir natürlich dem einen oder anderen auch ein etwas,
Ein Lachshäppchen zur Verfügung
ihr
stellen.
Lachshäppchen nicht, aber ein gezapftes Bier, damit er ein bisschen mehr bezahlt.
Du hast am Anfang gesagt, den Mythos macht in erster Linie natürlich die Menschen aus. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Wer ist hier im Stadion? Was macht Was macht die Fanszene aus in Osnabrück? Also so, es gibt die großen Ultragruppen, es gibt die Leute, die in den VIP-Logen sind, die ihre Dauerkarte auf der Nordtribüne haben, in der Westkurve stehen. Wer sind die Leute, die hier sind? Und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Vereinen, gibt es Besonderheiten, gibt es bestimmte Kulturen, die hier da sind und auch manche nicht?
Auch da mache ich mir jetzt oder entlehne ich mir etwas, was gestern in der Ratssitzung gesagt wurde. Die Bremer Brücke und der VfL ist, wenn man so will, das letzte Lagerfeuer der Stadt. Hier versammelt sich die Stadtgesellschaft. An diesem Lagerfeuer, an diesem Feuer, was hier glüht, an dieser Emotion, die hier glüht, versammelt sich die ganze Stadt, spricht darüber am Lagerfeuer, über die Geschichten von früher, aber auch von morgen. Und deswegen, ich glaube, man kann sagen, es ist ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft, der Region, die wir haben. Also nicht nur Menschen aus der Stadt, sondern auch aus der Region. Und deswegen, was sind das für Menschen, die hier sind? Menschen wie du und ich. Es sind Menschen jeden Alters, jeder Herkunft, jeder Glaubensrichtung, jedes Berufs, jeder Bildungsrichtung. Und die stehen hier gemeinsam und erleben Fußball. Ich glaube, das ist schon etwas, was das Ganze hier ausmacht, was den Fußball an sich ausmacht. Ich glaube, hier aber besonders. Ich glaube, was man auch sagen kann, dass unsere Fans, die Fans des VfL, wie es auch in der Hymne heißt, ja, wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da. So wird hier ganz, ganz ausgiebig ja gesungen. Und das ist auch so. Sie kommen hier. Das ist eine unglaubliche Treue. Und egal in welcher Liga, egal wie es ist, sie haben viel erlebt. Sie bleiben dem Verein treu. Deswegen auch nochmal was Besonderes. Sie wissen, wie es ist, auch mal Niederschläge zu erleben und dann wieder aufzustehen. Ich glaube, das schweißt die Leute ja auch zusammen. Und was die Leute angeht, die sind nicht Fan eines, wie auch immer, ja, gestalteten, designten Marketingprodukts, sondern eben von ihrem Verein, der auch Werte vertritt, der Werte transportiert, der da ist. Und unsere Fans nehmen sich da auch nicht aus, sehr reflektiert. Wir haben eine sehr engagierte Fanszene. Ich glaube, alle sind Fans, die hier sind, bis auf die wenigsten Ausnahmen. Die leben ihr Fansein anders aus. Aber wenn wir auf die Ostkurve blicken, wo die Mehrheit unserer Fans steht, wo auch die Ultras beispielsweise zu Hause sind, ich glaube auch, dass die sich durch Engagement auszeichnen, die auch weit über das, was hier 90 Minuten passiert, sich engagieren für den VfL, aber auch für die Stadtgesellschaft, die da ganz, ganz umtriebig sind, die auch Sozialaktionen machen, auch gemeinsam mit dem Fanprojekt, die sich eben in dem Bündnis Tradition lebt von Erinnerung engagieren. Nicht nur die, wir haben auf dem Affenfelsen viele Leute, die sich engagieren. Aus dem Affenfelsen heraus ist die Initiative Löwenpudel entstanden, die sich auch um das Thema soziales Engagement kümmern, die eben den Fußball nutzen wollen, um auch Leute zu erreichen. Also von daher ein sehr bunter Haufen, aber ein sehr positiv engagierter Haufen, die, glaube ich, alle dazu beitragen, dass wir ein schönes Gemeinwohl haben.
Ich habe den Satz mit dem Lagerfeuer gestern auch gelesen und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, weil es anderen Lagerfeuern in dieser Region nicht ganz gerecht wird und vielleicht seid ihr das Osterfeuer und es gibt noch eine ganze Menge andere Lagerfeuer und Fackelzüge. Ja, aber das, was dahinter steckt, das stimmt natürlich. Du hast es angesprochen, gestern gab es diesen Ratsentscheid. Erklär uns mal, warum musste jetzt gehandelt werden? Ich sehe, da hinten war mal ein Dach, das ist jetzt nicht mehr da. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist jetzt dieser Zeitpunkt, um Geld auszugeben? Wofür wird Geld ausgegeben und was bisher geschah? Was ist bisher passiert?
Auch da muss ich jetzt wieder mich bemühen, mich nicht zu ausführlich zu äußern. Ich glaube, wir hatten es eben angesprochen, als es um den Abstieg ging. Wir hatten eine besondere Phase im April, Mai. Nicht nur wegen des Abstiegs, sondern bei einer Routineuntersuchung, die wir durchgeführt haben, ist ein sogenannter Holzleimbinder negativ aufgefallen beim Holzgutachter. Und zwar so negativ aufgefallen, dass er gesagt hat, also hier ist ein Spielbetrieb, so wie es jetzt ist, nicht sicher.
Und hat so eine Untersuchung, wann hat die denn davor zuletzt stattgefunden? Also
Ein
ist
Jahr
das nicht.
vorher. Also wir haben das regelmäßig gemacht, das war eine Routineuntersuchung, das passiert, hat natürlich damit zu tun, dass das Stadion in die Jahre gekommen ist. Aber dass es Herausforderungen gibt, das wussten wir, deswegen auch die Terminierung dieser Untersuchung in der Zeit, um zu sagen, okay, wir machen das im März, April, um dann zu schauen, was ist möglicherweise in der Sommerpause, sprich in der spielfreien Zeit notwendig zu erarbeiten, dass es diese Dramatik hat, das war nicht zu erwarten. Und aus dieser, ja, Dramatik, sprich, es ist nicht sicher, hier im Stadion zu sein, passierten dann einerseits viele sehr kurzfristige Kompensationsmaßnahmen, Stützen des Daches etc., die wir dann aber auch nochmal revidieren mussten und wodurch wir dann eben zu dieser Lösung gelangt sind, das Dach abzunehmen. Haben aber in dem Kontext dann natürlich vieles, vieles mehr nochmal angeschaut. Deswegen die Notwendigkeit resultiert daraus, wir haben die Bremer Brücke angesprochen, die hier natürlich gewachsen ist, 90 Jahre hier steht, auch ein bisschen Patina hat, was das Schöne ist. Aber Patina ist teilweise eben auch mit Porosität verbunden. Das heißt, manche Holzleimbinder sind durch. Wir haben ein Asbestzementdach hier. Wir haben einen porösen Beton, der da teilweise stattfindet. Von daher ist uns klar, dass hier massiv was passieren muss. Wenn nichts passiert, werden wir keinen Spielbetrieb haben. Und deswegen musste was passieren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben in einer Projektgruppe, die wir schon länger mit der Stadt, Stadtverwaltung haben, wo wir eigentlich deutlich später zu Ergebnissen gelangen wollten, gesagt, wir müssen Fahrt aufnehmen und haben dann Fahrt aufgenommen, haben mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, mit vielen Kollegen hier, aber auch mit Dienstleistern, das Ganze ja, nach vorne gebracht, haben eine Planung gemacht, eine erste Planung und die ist dann Gegenstand einer Ratsvorlage geworden, die gestern im Rat der Stadt Osnabrück dann auch mit einem kleinen Änderungsantrag mit großer, überwältigender Mehrheit durchgegangen ist, dass es jetzt im ersten Schritt darum geht, die Planung, die wir bislang ja, quasi Planungsstufe 0 gemacht haben, eine funktional-geometrische Planung, erste Vorbedingungen geprüft, dass es jetzt darum geht, die weiter zu konkretisieren, zu gucken, wie kann die Bremer Brücke hier zukunftsfähig gemacht werden. Das ist eigentlich der Kern der Entscheidung jetzt. Und wir gehen davon aus, dass in einem Jahr wir dann das Ganze so weit fortgeschritten haben, dass es dann zu einer finalen Entscheidung des Baus kommt. Und es geht hier auch darum, weil wir auch hier im Schinkel sitzen, den Zustand und die Konsequenzen unseres Spielbetriebs für den Schinkel zu verbessern. Wir wissen eben aus Gesprächen mit den Anwohnern, dass natürlich hier 14 täglich, 18 Mal im Jahr, es für viele Anwohner auch mit Nachteilen verbunden sind. Es gibt auch Vorteile, einige freuen sich, dass sie nah dran sind, einige machen auch Geschäft damit, aber es ist auch mit Nachteilen verbunden. Es ist ein erhöhter Aufkommen von Menschen, es ist ein bisschen mehr Lärm, es ist mehr Dreck, es gibt Wildpinkler etc. Also es gibt viele, viele Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen geht es auch darum, durch das, was wir hier tun, alles hier im Schinkel für die Menschen im Schinkel auch zu verbessern, die Lärm- und Lichtsituation zu verbessern, vielleicht aber auch dann die Brücke zu einem soziokulturellen Begegnungszentrum weiterzuentwickeln, vielleicht zu einem neuen Mittelpunkt auch des gesamten Quartiers.
Wir kommen gleich zum Schluss nochmal zum VfL als Nachbar, wie das während den Heimspielen ist und insgesamt. Du hast gerade gesagt, es gab einen kleinen Änderungsantrag, aber das, was du gerade angesprochen hast, dass beispielsweise geprüft wird, gibt es andere Nutzungsmöglichkeiten für das Stadion außer im Fußball? Gibt es gastronomische Möglichkeiten, Begegnungsortmöglichkeiten? Und inwiefern wird der Stadion im Neubau, Anbau, wie auch immer, begleitet durch einen Beirat, der sich auch durch Bewohner des Schinkels zusammensetzt? Finde ich gar nicht so kleine Änderungen, finde ich ganz hilfreiche, also aus Quartiersmanager sich ganz hilfreiche Punkte, weil das natürlich fehlt, Begegnungsorte, Nutzungsorte hier für diesen Standort. Wie ist das aus Vereinsperspektive? Eher lästig oder wünschenswert?
Nein, überhaupt nicht lästig. Und deswegen ist vielleicht auch meine Einschätzung kleinerer Änderungsantrag so ausgefallen, weil die Idee, die Bremer Brücke zu einem soziokulturellen Begegnungszentrum zu machen, die hatten wir schon viel, viel länger. Das heißt, das sind schon Gedanken, die wir haben, die wir auch bei den ersten Überlegungen, die wir intern getätigt haben, schon im Raum hatten. Wir haben darüber nachgedacht, können wir hier eine Kita etablieren und eben mit der Kita, die hier etabliert wird, für die Nachbarschaft etwas schaffen. Wir haben natürlich auch überlegt, beispielsweise eine Idee, die wir auch weiter versuchen wollen zu konkretisieren und zu prüfen. Wir leben hier im Schinkel. Wir erleben eine Veränderung, eine dramatische Veränderung der Arbeitswelt. Das Thema Homeoffice ist für viele durchaus immer evidenter geworden. Gleichzeitig haben wir, das weißt du viel, viel besser als ich, hier im Schinkel natürlich eine Wohnbebauung, die jetzt nicht opulent ist im Sinne von große Wohnungen, wo jeder drei zusätzliche Zimmer hat, die vielleicht noch als Arbeitszimmer gelten. Aber warum dann nicht hier auch eine Art Coworking Space für die Nachbarschaft zu machen, wo die Leute im Homeoffice sind, also nicht im Büro sind, aber vielleicht dann hier an der Bremer Brücke mit Blick ins Stadion quasi ihr Homeoffice realisieren. Also auch solche Überlegungen, finde ich, sind zeitlich notwendigerweise angemessen. Und die haben wir tatsächlich konzeptionell mal angefangen zu diskutieren. Und deswegen sind diese Aspekte, die jetzt dazugekommen sind, für uns keine Sachen, wo wir sagen, oh Hilfe, nein, das ist doof, sondern eher, dass wir sagen, nein, das ist gut. Genau wie auch die Thematiken in Richtung Nachhaltigkeit, wo wir auch sagen, ja, wir sind hier im Schinkel und vielleicht können wir eben hier auch mit Blick auf Energiekonzeption das eine oder andere für die Nachbarschaft realisieren. Also von daher auch das. Und das letzte Stichwort Projektbeirat. Auch da, wir haben mit unseren Fans schon eine erste Arbeitsgruppe gegründet, wo wir regelmäßig zusammensitzen zum Thema Neubau. Wir haben mit den Kollegen des Bürgervereins Schinkels von 1912 auch schon zusammengehockt, die auch schon gefragt haben, worum es geht. Und das ist für uns selbstverständlich, dass wir da in einem engen Austausch sind. Und das jetzt zu institutionalisieren und dann die Perspektive von weiteren mit reinzunehmen, nicht lästig, sondern ich finde, das ist angezeigt, das sollten wir gemeinsam wuppen.
Das hört sich gut an. Zum Schluss noch, du hast es angesprochen, für manche seid ihr der Nachbar, der alle zwei Wochen mit Verlaub in den Vorgarten pinkelt und die Flaschen da reinwirft. Seid natürlich nicht ihr als Verein, aber das sind die Auswirkungen, die hier alles sperren und man kann nicht mehr nach Hause kommen oder man kann nicht mehr zu Hause parken, wenn man von der Schicht kommt. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, welches Gelände gehört eigentlich euch und für was seid ihr auf eurem Gelände verantwortlich und wer ist eigentlich für alle anderen Dinge an so einem Heimspieltag darüber hinaus verantwortlich? Und ich weiß, euer Gelände ist gar nicht so groß.
Das stimmt. Ich glaube, wir könnten es uns jetzt einfach machen und sagen, wir sind nur hier für das, was innerhalb der Steigunggrenzen passiert, verantwortlich.
Das ist der Zaun einmal ringsrum sozusagen direkt bei den Kassenhäuschen.
Genau. Und das ist formal auch so. Ich glaube aber, dass das der falsche Ansatz ist. Wir sind verantwortlich, wenn hier ein Fußballspiel ist. Und deswegen nehmen wir diese Verantwortung auch ernst, was in der Nachbarschaft passiert. Wir haben aber nicht überall den direkten Einfluss drauf. Ich nehme ein Beispiel. Natürlich reinigen wir das Stadion. Wir haben hier im Stadion auch aus Müllvermeidungssicht Mehrwegbechersystem eingeführt. Dadurch ist, glaube ich, schon auch in der Nachbarschaft das Müllaufkommen an Spieltagen reduziert worden, weil die Becher natürlich überall rum durch die Gegend flogen. Das wird immer noch vorkommen, jetzt gibt es aber zumindest Pfand da drauf, aber es ist deutlich geringer geworden. Aber direkt vor den Stadiontoren, also direkt hier in der Ebertallee, ich glaube 22, 23, die hier vorne ist, also 3 Meter vor unseren Stadiontoren, verkaufen Menschen Bier und Bratwurst. Das sind nicht wir, das sind Menschen, die das unabhängig vom VfL machen. Wenn wir oben schauen, da wo das Sonnenstudio ist, wo es von der Bremer Straße auf die Nordkurve geht. Da gibt es einen Wurststand, da gibt es einen Bierstand, da gibt es andere Leute, die was verkaufen. Auch das sind nicht wir. Wir würden auch kein Glas verkaufen, wo es dann zu Glasbruch kommt. Also da sind dann Dinge, wo wir auch sagen, da haben wir vielleicht sogar die gleiche Perspektive wie viele in der Nachbarschaft. Unsere Handhabe ist gegenwärtig aber da eher begrenzt.
Und ihr habt ein wirtschaftliches Interesse, dass sich das ändert?
Hätten wir auch, wobei das Wirtschaftliche gar nicht im Fokus steht, sondern eher das Organisatorische steht im Fokus. Wir fänden es sicherlich gut, wenn wir sagen, wir übernehmen eben an der einen oder anderen Stelle das andere und würden die Verkaufsstände dann auch an das Mehrwegsystem anschließen, damit eben weniger Müll da ist. Das sind so Themen, die wir sicherlich adressieren müssen, die wir auch adressieren können. Zweite Thema verkehrlich. Der Parkplatz hier an der Scharnhorststraße ist ein öffentlicher Parkplatz. Wir dürfen ihn am Spieltag nutzen als TV-Compound. Soll heißen, das sind die TV-Übertragungswagen etc. Wir dürfen den auch nutzen, um da am Spieltag zu parken. Aber unter der Woche ist es natürlich allen anderen auch zugänglich. Und das ist auch gut so. Du hast es eben angesprochen, die Leute kommen von der Schicht, können aber nicht da parken, wo sie vielleicht wollen, wenn Spieltag ist. Natürlich würden wir gerne auch die verkehrliche Situation an der einen oder anderen Stelle etwas proaktiver gestalten, aber wir haben keinen Einfluss auf den Verkehr. Das ist eine Gestaltungsaufgabe, die auch polizeilich passiert, die aber auch nur aufgrund eben der besonderen jeweils individuellen Situation aktiv werden können, aus Sicherheitsgründen. Deswegen mit Blick auf das Stadion, auf die Stadionentwicklung, ist auch das Thema Verkehrskonzept eines, was da zu diskutieren gehört, wo wir einfach gucken müssen, durch alles, was wir hier tun, müssen wir auch die Situation für die Nachbarn verbessern. Deswegen, unsere Verantwortlichkeit formal beginnt ihr am Stadiontor, das ist tatsächlich nur ein sehr, sehr kleiner Bereich, aber es geht nicht um formale Verantwortlichkeit, sondern es geht darum, dass wir hier gemeinsam, wie es eben in der Nachbarschaft ist, für die Nachbarschaft einstehen wollen und aktiv werden wollen. Wir haben auch Nachbarschafts-Newsletter ins Leben gerufen. Wir sitzen regelmäßig mit den Nachbarn zusammen. Wir haben auch gesagt, wenn...
Welches Format meinst du da, wir sitzen mit den Nachbarn zusammen?
Also unterschiedlich formal. Wir haben mit den Leuten oben in Omas Ecke da ein Austauschformat gefunden. Wir haben alle, die in direkter Nachbarschaft sind, angeschrieben. Auch als es um die Pläne zur Bremer Brücke geht und gesagt, pass auf, es gibt da Überlegungen, wir würden uns gerne mit euch zusammensetzen, kommt auf uns zu, wir organisieren was. Einige haben sich gemeldet, andere nicht, immer normal. Also unsere Tür steht offen, wir wollen regelmäßig in den Austausch. Wir haben, wie gesagt, auch die entsprechende Kommunikation, ich glaube, schon verbessert. Ich glaube, nachbarn@vfl.de ist die E-Mail-Adresse, wo sich auch jeder melden kann, die halt dann genau an die richtigen Stellen auch gelangt ist.
Ich glaube, nachbar@vfl.de, Singular oder Plural, das finden wir noch raus. Vielleicht aus meiner Sicht noch als Quartiersmanager, ich fühle mich auch ein bisschen so als Sprachrohr. Ich glaube, in Sachen Transparenz, Kommunikation in den Stadtteil hinein, da ist noch Potenzial. Ich weiß auch, an vielen Dingen wird gearbeitet, auch im Zuge jetzt dieser ganzen Stadiongeschichten, aber auch unabhängig davon. Und du hast gesagt, unsere Türen stehen immer offen. Das ist natürlich eine sehr passive Einstellung. Also ihr dürft gerne auch in den Stadtteil hineingehen, bestehende Strukturen nutzen, auf die Leute zugehen und manche Themen vielleicht auch proaktiv anzugehen und nicht erst zu warten, bis Leute sich beschweren oder meckern sozusagen.
So war es auch nicht gemeint, sondern also wir haben, wie gesagt, die Nachbarschaft ja angesprochen. Wir haben mit den Bürgervereinen den Austausch gefunden. Wir haben beim Stadtputztag jetzt mitgemacht, laden die Leute dazu ein. Also Passivität würde ich sagen, nein, es hört sich vielleicht so an. Spannend ist trotzdem, dass eben auch auf das aktive Angebot, bitte kommt auf uns zu, meldet euch mit einem Terminvorschlag oder sagt, dürfen wir vorbeikommen. Es waren halt nur einige wenige Nachbarn, deswegen lieben Gruß an die Kollegen oben in Omas Ecke. Der Erdbeerkuchen war super. Und ich glaube, die haben sich auch über Pink Floyd gefreut. Die haben nämlich einen Musikwunsch formuliert. Und wir haben dann einmal ausnahmsweise auch Pink Floyd gespielt.
Und es gibt ja die Pfandbecherspenden hier zum Beispiel am Spieltag. Da ist ja auch eine schöne Idee, das mal mit in den Stadtteil reinzubringen. Und es gibt andere auch Charity-Aktionen, die laufen. Das finde ich super. Und überall da, wo der Dialog gefördert wird, das ist ja ganz im Sinne des Miteinanders hier im Stadtteil. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber irgendwann ist diese Folge auch vorbei. Wir machen Teil 2 dann in der nächsten Saison. Wo spielt ihr in der nächsten Saison?
An der Bremer Brücke.
In welcher Liga?
Überall, wo wir sind, ist oben. Liebe kennt keine Liga. Also wir sind da, aber mindestens in der dritten Liga, steht fest.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael. Bis bald im Schinkel.
Das war Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Interview und Produktion Tom Hertha. Musik Björn Amadeus. Vielen Dank an OS Radio. Bis zum nächsten Mal.